Vor 14 Tagen war Bernd Rogasch hier, ne? Und der hat mir einen Fußhacker gestellt, einen geistlichen. Der hat nämlich die Predigt für eine Woche später genommen, vom letzten Sonntag. Und ich wollte die vom letzten Sonntag im Bad halten und hier. Nun kriegt ihr die gleiche Predigt im Abstand von 14 Tagen nochmal. Allerdings, es ist garantiert nicht die gleiche Predigt. Könnt ihr euch noch erinnern, wie er das aufgebaut hatte? Er hat versucht, es aus der Sicht der verschiedenen beteiligten Personen zu sehen. Das ist eine Herangehensweise, die man wählen kann. Ich habe natürlich eine andere. Das heißt nicht, dass das in Konkurrenz zueinander steht. Gottes Wort ist so inhaltsreich, dass man sich von verschiedenen Seiten nähern kann. Und ich denke, die Erkenntnisse ergänzen einander, ohne dass es zueinander konkurriert. Ich lese euch den Bibeltext noch einmal. Markus 2, Verse 1 bis 12. Und nach etlichen Tagen ging er wieder nach Kapernaum. Und es wurde bekannt, dass er im Hause war. Und es versammelten sich viele, so dass sie nicht Raum hatten, auch nicht draußen vor der Tür. Und er sagte ihnen das Wort. Und es kamen einige, die brachten zu ihm einen Gelähmten von Vieren getragen. Und da sie ihn nicht zu ihm bringen konnten, wegen der Menge der Menschen, deckten sie das Dach auf, wo er war, gruben es auf und ließen das Bett herunter, auf dem der Gelähmte lag. Da nun Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gelähmten: Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Es saßen da aber einige Schriftgelehrte und dachten in ihren Herzen: Wie redet der so? Er lästert Gott. Wer kann Sünden vergeben als Gott allein? Und Jesus erkannte alsbald in seinem Geist, dass sie so bei sich dachten, und sprach zu ihnen: Was denkt ihr solches in euren Herzen? Was ist leichter, zu dem Gelähmten zu sagen: Dir sind deine Sünden vergeben? Oder zu sagen: Steh auf, nimm dein Bett und geh hin. Damit ihr aber wisst, dass der Menschensohn Vollmacht hat, Sünden zu vergeben auf Erden, sprach er zu dem Gelähmten: Ich sage dir, steh auf, nimm dein Bett und geh heim. Und er stand auf und nahm sogleich sein Bett und ging hinaus vor aller Augen, so dass sie sich alle entsetzten und Gott priesen und sprachen: Wir haben solches noch nie gesehen. Nach etlichen Tagen ging er, in Klammern Jesus, wieder nach Kapernaum. Das heißt, dass er kürzlich schon einmal da gewesen ist. Das kann man im ersten Kapitel des Markus-Evangeliums nachlesen, und es wird uns beschrieben, dass es der Beginn seiner Wirksamkeit ist. Die ersten Jünger sind berufen und er lehrt in Kapernaum in der Synagoge. Er lehrt mit Vollmacht, nicht wie die Schriftgelehrten, sondern so, dass die Menschen sich entsetzten. Ich habe mich dann gefragt, was bedeutet das, mit Vollmacht zu lehren, im Gegensatz zu den Schriftgelehrten? Ich habe mal einen wunderschönen Vergleich gehört, den muss ich an dieser Stelle anbringen. Das ist ungefähr so, als wenn man sich von einem Pinguin erklären lässt, wie man fliegt. Die Schriftgelehrten reden nur theoretisch. Bei dem Herrn Jesus ist das ganz anders. Er und der Vater im Himmel sind eins. Er ist von Ewigkeit. Durch ihn wurde das Universum, der Himmel, die Erde und auch wir geschaffen. Er ist das Wort Gottes, Fleisch geworden. Ja, er redet mit Vollmacht. Er treibt viele unreine Geister aus und interessanterweise wissen die sofort, wer er ist. Außerdem heilt Jesus viele Kranke in der ganzen Stadt. Diese Heilungen machen ihn sofort so populär, dass sich die ganze Stadt versammelt. Ganz früh am nächsten Morgen, eigentlich noch nachts, geht Jesus an einen einsamen Ort, um zu beten, und er verlässt erst einmal Kapernaum. Dann, einige Tage später, gehen Jesus und seine Jünger wieder zurück. Und wahrscheinlich befinden sie sich im Haus des Simon Petrus. Dort waren sie bereits beim letzten Mal und dort hatte der Herr auch die Schwiegermutter des Simon vom Fieber geheilt. Das spricht sich natürlich herum, dass Jesus wieder in der Stadt ist. Und die Menschen laufen zusammen. Ruckzuck ist das Haus voll und auch auf der Straße davor herrscht Gedränge. Alle wollen etwas sehen, etwas hören von ihm. Und wer weiß, vielleicht geschieht ja noch etwas Sensationelles. Und er sagt ihnen das Wort. Ja, welches Wort denn eigentlich? Antwort auf diese Frage finden wir auch im ersten Kapitel. Jesus sprach, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Wie ist das Reich Gottes nahe herbeigekommen? Na, in Jesus. In Jesus ist das Reich Gottes nahe herbeigekommen. Und wir haben heute sogar das große Vorrecht, dass wir die komplette Bibel lesen dürfen, was der Herr Jesus geredet und getan hat. So nun zurück zu diesem überfüllten Haus. In der Stadt gab es einen gelähmten Mann, der es beim ersten Besuch des Herrn irgendwie nicht geschafft hatte, zu ihm zu kommen. Und ihm allein war es ja körperlich auch gar nicht möglich. Er wird von 4 Männern auf einer Trage gebracht. Es ist allerdings aufgrund der vielen Menschen nicht möglich, in das Haus und zum Herrn zu gelangen. Aber irgendwie müssen sie diese Gelegenheit ergreifen. Beim ersten Besuch haben sie erlebt, dass Unmögliches möglich wird. Sie steigen mitsamt der Trage auf das Dach des Hauses und graben es auf, steht da. Also, das waren damals vermutlich Flachdächer. Die haben ja auch drauf sitzen können und haben da ihr Zeug getrocknet. Das wird eine Holzkonstruktion gewesen sein, vielleicht mit Weiden so beflochten und dann mit Lehm abgedeckt. In diese Konstruktion jedenfalls machen sie ein großes Loch. So groß, dass die Trage da durchpasst. Das ist schon ein ganz schön hartes Stück, ein Haus so weit fast einzureißen. Und das hat auch eine Etage tiefer eine ganz schöne Sauerei gemacht, denke ich mal. Aber es war ihnen so wichtig, dass sie alle möglichen Folgen auch von wegen wieder heil machen oder bezahlen oder so, das nehmen sie in Kauf. Hauptsache, der Kranke kommt zu Jesus. An der Stelle habe ich so gefragt, wie wichtig ist es mir, andere Menschen zu Jesus zu bringen. Gut, es sind nicht alles Gelähmte, aber im Grunde ja noch Schlimmeres. Was passiert mit Menschen ohne Gott, wenn man sie einfach so laufen lässt? Man muss vielleicht nicht den ganzen Tag versuchen, den Leuten die Bibel von hinten auf den Kopf zu hauen, sage ich jetzt mal, ne? Aber die Gelegenheiten, die sich bieten, die darf man gerne nutzen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich denke, man spürt es, wenn es dran ist. Es gibt so Gelegenheiten, wo du richtig einen Drang hast, so jetzt muss ich und das sollen wir dann auch tun. Dafür sind wir da. Wir sind Zeugen an seiner Stadt. Wir sollen sagen, lasst euch versöhnen mit Gott. So, der Kranke auf seiner Trage. Jetzt ist er tatsächlich vor Jesus angekommen. Und der Herr sieht diesen ganzen Aufwand, das zerstörte Dach und wie jetzt alle Hoffnung auf ihm liegt. Er spricht zu dem Gelähmten, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Also ich gerate an dieser Stelle eigentlich innerlich ins Stocken. Und man versteht die Welt nicht mehr. Ich vermute ganz stark, das war nicht das erste Anliegen der Menschen, die dort mit dem Gelähmten kamen. Und Jesus, ist der blind? Sieht der nicht, dass der gelähmt ist? Der kann nicht arbeiten, der kann seine Familie nicht ernähren, der liegt anderen auf der Tasche. Vielleicht hat er sogar Schmerzen. Und jetzt beginnt dieser Predigttext, mir und uns eine geistliche Lektion zu erteilen. Die Sicht von Jesus ist hier eine andere. Und das Problem von damals, das haben wir heute immer noch. Der Herr Jesus darf mich, darf uns sehr gerne materiell segnen und meine Wege ebnen, Schwierigkeiten und Probleme für mich lösen. Heilung ist ganz, ganz wichtig. Manche Gemeinderichtungen konzentrieren sich da ganz doll drauf. Es gibt Heilungsgottesdienste, die als richtige Shows aufgezogen werden. Ich glaube, wir müssen einen kurzen Exkurs zum Thema Krankheit machen. Mit dem Sündenfall der ersten beiden Menschen, Adam und Eva, kam Krankheit und Tod in diese Welt. Und seitdem werden Menschen alt und krank und sie müssen sterben. Mir fallen nur zwei Ausnahmen ein, das sind Henoch und Elia. Ich weiß nicht, ob euch noch mehr einfallen, eigentlich denke ich, gibt es keine. Ansonsten trifft das jeden Menschen, auch uns Christen. Das können wir so beobachten und wir werden es selbst erleben, jeder von uns. Natürlich kann der Herr Jesus heilen und Tote auferwecken. Das hat er getan und ich bin überzeugt, er kann das auch heute noch tun. Allerdings musste auch jeder von diesen Geheilten und Auferweckten am Ende doch wieder sterben. Lazarus ist auch nicht mehr da. Was jetzt wichtig ist, was wir verstehen müssen, es ist keine Frage von mangelnder Liebe oder mangelndem Interesse von Jesus an uns, dass es so ist. Natürlich beten wir für Kranke. Natürlich beten wir dafür, dass Menschen wieder gesund werden, dass sie noch nicht sterben müssen. Und doch geschieht es. Ich kenne Menschen, die sind sogar dankbar für Krankheit. Ich denke da an eine Frau im Rollstuhl, ich soll dir mal keine Namen sagen. Sie wäre sonst nicht zum Glauben gekommen. Und das habe ich auch in meiner Jugendzeit öfter gehört. Sie danken Gott dafür. Auch ich selbst werde jetzt allmählich älter und manches Zimperlein stellt sich ein. Das führt auch mir deutlich vor Augen, dass meine Zeit hier auch begrenzt ist. Der Vers aus Psalm 90 wird mir immer präsenter, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Krankheit und Tod sind unvermeidbare Tatsachen. Gott hatte es Adam und Eva gesagt. Und sie verstießen gegen sein Wort, fielen in Sünde. Die Sünde ist das Problem. Sie bringen den Menschen noch über den Tod hinaus in die ewige Verdammnis, in die Hölle. Wenn Jesus zu dem Gelähmten sagt, deine Sünden sind dir vergeben, ist das unvergleichlich mehr, als dieser eigentlich erwartet hatte. Ich habe darüber nachgedacht, ob es einen passenden Vergleich gibt, wie man sich das vorstellen kann. Stellt euch mal einen abgerissenen Bettler vor, sieht man ja hier manchmal auch schon. Der steht auf der Rückseite eines ganz tollen Hotels irgendwo an der Ostsee und er sieht, wie die Angestellten Essensreste in die Biotonne werfen. Und er hat solchen Hunger. Er versucht sich da anzuschleichen und dann kommt gerade den Moment der Direktor vorbei und der sieht das und er wird erwischt. Naja, er denkt sich, ich kann ja nichts verlieren. Er fragt, ob er sich was rausnehmen darf. Der Direktor nimmt ihn in den Arm, geleitet ihn in das Hotel. Er wird gewaschen und neu eingekleidet. Er bekommt ein ganz tolles Zimmer. Das darf er für immer behalten und muss nichts bezahlen. Und Essen tut er mit dem Direktor. Er darf du zu ihm sagen und darf ihn jederzeit besuchen. Eigentlich wollte er nur was aus der Tonne und jetzt das. Der Gelähmte hatte sich körperliche Heilung erhofft und der Herr Jesus vergibt ihm seine Sünden. Ich will das von Krankheit und Behinderung hervorgerufene Leid in keinster Weise kleinreden. Es gibt fürchterliche Dinge, wir sehen das jeden Tag. Krankheit und Leid und Tod sind Folgen des Sündenfalls. Und daran kann man auch erkennen, was für fürchterliche Folgen Sünde hat. Wie ernst Gott das nimmt in seiner Heiligkeit. Eine scheinbar kleine Sünde. Du sollst nicht von diesem Baum essen. Naja, dann doch gemacht. Was hat diese Sünde für Folgen? Rauswurf aus dem Paradies. Krankheit, sterben müssen, harte Arbeit, Schmerzen bei der Geburt. Die ganze Schöpfung wurde verändert. Fressen und gefressen werden gab es vorher nicht. Und all das wegen einer scheinbar kleinen Sünde. Wie oft habe ich Gott eigentlich nicht gehorcht? Wie mag es mir wohl mit nicht bereinigter Sünde im Gericht Gottes ergehen? Ich denke, jetzt verstehen wir ein wenig besser die Größe des Geschenkes, das der Herr Jesus dem gelähmten Mann macht. Er vergibt ihm seine Schuld. Das heißt, er lädt sie sich selbst auf und er trägt sie mit, bis zu dem Tag, an dem er am Kreuz hängt und er bezahlt die gerechte Strafe dafür. Und es kostet ihn das Leben. Er schenkt diesem Mann einen ewigen Platz in der direkten Gegenwart Gottes. Er muss das kommende Gericht nicht mehr fürchten. An diesem Ort wird kein Leid und kein Schmerz mehr sein. Gott wird alle Tränen abwischen und jeden Kummer stillen. Aus einem verlorenen Sünder ist ein gerettetes Gotteskind geworden. Ja, und gelähmt ist er immer noch. Also bis hierher hat sich jetzt das Eigentliche, das wahrhaftig große Ereignis abgespielt. Allerdings sehen die Menschen es gar nicht. Drumherum bekommt niemand etwas davon mit. Die Schriftgelehrten, die müssen natürlich noch ihren Unmut äußern. Immerhin sind sie ja diejenigen mit der ganz großen Ahnung. Aber sie wissen wenigstens, dass nur Gott Sünden vergeben kann. Das ist schon mal richtig. Aber dass sie ihn persönlich vor der Nase haben, das erkennen sie nicht. Fragt ihr euch, warum das so ist? Was war denn ihr Problem? Waren sie dümmer? Nein. Aber wir müssen gar nicht rumspekulieren, warum das so war. Die Schrift gibt uns die Antwort selbst. Der Herr Jesus redet darüber in Matthäus 23. Da redete Jesus zu dem Volk und zu seinen Jüngern und sprach: Auf dem Stuhl des Mose sitzen die Schriftgelehrten und die Pharisäer. Alles nun, was sie euch sagen, das tut und haltet, aber nach ihren Werken sollt ihr nicht handeln. Denn sie sagen es zwar, tun's aber nicht. Sie binden schwere und unerträgliche Bürden auf und legen sie den Menschen auf die Schultern, aber sie selbst wollen keinen Finger dafür rühren. Alle ihre Werke aber tun sie, damit sie von den Leuten gesehen werden. Sie machen ihre Gebetsriemen breit und die Quasten an ihren Kleidern groß. Sie sitzen gern oben an beim Gastmahl und in den Synagogen und haben es gern, dass sie auf dem Markt gegrüßt und von den Leuten Rabbi genannt werden. Aber ihr sollt euch nicht Rabbi nennen lassen, denn einer ist euer Meister, ihr aber seid alle Brüder. Und ihr sollt niemanden euren Vater nennen auf Erden, denn einer ist euer Vater, der im Himmel. Und ihr sollt euch nicht Lehrer nennen lassen, denn einer ist euer Lehrer, Christus. Der Größte unter euch soll euer Diener sein. Wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden, und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Weh euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr das Himmelreich zuschließt vor den Menschen. Ihr geht nicht hinein, und die hinein wollen, lasst ihr nicht hineingehen. Weh euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr Land und Meer durchzieht, damit ihr einen Proselyten gewinnt, und wenn er es geworden ist, macht ihr aus ihm ein Kind der Hölle doppelt so schlimm wie ihr. Das sind vernichtende Worte. Also zusammengefasst würde ich sagen, Scheinheiligkeit und Ehrsucht. Und die machen blind. Die erkennen Jesus gar nicht. Und das Ganze noch ohne Buße und ohne wahre Hinwendung zu Gott. Ich überlasse es euch einzuschätzen, ob es sowas heute auch noch gibt. Ich will noch einmal kurz zu dem Thema Krankheit und Leid etwas sagen. Vielleicht habt ihr auch schon mal Menschen erlebt, denen scheinbar alles im Leben gelingt. Wenn man gut aussieht, beruflich erfolgreich ist, Geld verdient, scheinbar alles schafft, topfit, gesund ist, haben diese Menschen es leichter, zu Gott zu kommen? Ich behaupte mal, nein. Es ist sogar so, dass besonders schöne Menschen auch besonders angefochten sind. Besonders reiche Menschen, darüber äußert sich Jesus auch. Geht eher ein Kamel durch ein Nadelöhr als ein Reicher ins Himmelreich. Das sind Gefahren, das sind nicht unbedingt Segnungen. Wir kennen auch alle den Spruch, Not lehrt beten. Wir dürfen vielleicht nicht nur die Sicht auf die Dinge vom jetzigen Standpunkt aus haben. Natürlich wollen wir, dass es uns gut geht. Natürlich mögen wir gerne auch materiellen Segen erleben und Bewahrung und solche Dinge. Aber das Hauptziel von Jesus ist, dass wir in seinem Reich ankommen. Das jetzige Leben hier ist ein ganz kurzer Abschnitt, der sich gar nicht messen lässt in der Ewigkeit. Und wenn Leid nötig ist, viele Dinge verstehen wir auch gar nicht. Meine Frau zum Beispiel und ich, wir beten ganz oft, dass unsere Kinder Dinge erleben, die sie zur Umkehr bringen, was auch immer das sein mag. Selbst wenn das harte Dinge bedeutet, wenn sie gerettet werden, dann ist es gut. Ihr versteht, wie ich das meine, ne? Das Ergebnis in der Ewigkeit ist das Entscheidende. Dafür ist Jesus gekommen. Und das ist der Sinn dieses Textes, dass wir das verstehen. Das Heilungswunder, das der Herr Jesus dann tut, das ist dafür gut, dass die Anwesenden erkennen, dass er tatsächlich die Macht hat, Sünden zu vergeben. Dass er tatsächlich Gottes Sohn ist. Der ehemals Gelähmte, er profitiert jetzt davon. Und die Menschen sind erschrocken und sie preisen Gott. Der Bericht über diese Heilung ist genau das, erst an zweiter Stelle. Es ist eine Lektion unseres Herrn über die Priorität der Sündenvergebung. Genau dazu ist der Herr Jesus auf diese Welt gekommen. Und genau dafür ist er am Kreuz gestorben. Unser Herr Jesus segne euch und mir dieses Wort. Amen.